Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Ich begrüße Sie zu einer weiteren Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Herzlich willkommen. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 17, hatte er seinen ersten Auftritt, der Prophet Elia. Er kündigte dem König des Nordreiches Israel eine Dürre an, die das Land für längere Zeit in Bedrängnis brachte. Hintergrund für diese Ankündigung: König Ahab und seine Frau Isebel verehrten den Wettergott Baal und die Fruchtbarkeitsgöttin Aschera. Doch diese waren völlig machtlos, als der Regen auf sich warten ließ und die Getreidefelder verdorrten. Nur der wahre Gott, der Gott Israels, konnte der Dürre ein Ende bereiten. Diese Erfahrung hätte König Ahab eigentlich dazu bewegen können, sich von dem alten kanaanitischen Götzenglauben abzuwenden. Doch Fehlanzeige. Selbst als er zweimal im Krieg gegen die übermächtigen Aramäer mit Gottes Hilfe den Sieg davon trug, änderte er seine Gesinnung nicht. König Ahab. Er tat, was dem Herrn missfiel, mehr als alle, die vor ihm gewesen waren. So lautet das Urteil der Bibel über diesen Mann, der nicht wenige seiner Untertanen dazu brachte, sich ebenfalls dem Götzenglauben zuzuwenden. Ahabs Frau Isebel spielte dabei wahrscheinlich eine entscheidende Rolle. Sie war die Tochter eines Phönizierkönigs und brachte ihren Glauben an Baal und Astarte sozusagen mit in die Ehe ein. Im ersten Buch der Könige, Kapitel 21, treten weitere Charakterzüge der beiden königlichen Herrschaften zutage, die von Gott nicht gut geheißen werden. Es wird dort berichtet: Nach diesen Geschichten begab es sich, Naboth, ein Jesreeliter, hatte einen Weinberg in Jesreel bei dem Palast Ahabs, des Königs von Samaria. Und Ahab redete mit Naboth und sprach: Gib mir deinen Weinberg, ich will mir einen Kohlgarten daraus machen, weil er so nahe an meinem Hause liegt. Ich will dir einen besseren Weinberg dafür geben, oder wenn dir's gefällt, will ich dir Silber dafür geben, so viel er wert ist. Aber Naboth sprach zu Ahab: Das lasse der Herr fern von mir sein, dass ich dir, meiner Väter, Erbe geben sollte. Ob König Ahab auf diesem Grundstück tatsächlich nur Kohl anbauen will, darüber lässt sich streiten. In den meisten Bibelübersetzungen ist denn auch nicht, wie in der Lutherbibel, von einem Kohlgarten die Rede, sondern von einem Gemüsegarten. Wie es auch sei, König Ahab, dessen Regierungssitz sich eigentlich in Samaria befindet, hat wohl in Jesreel seine Winterresidenz und will dort auf die Vorzüge eines Gartens direkt an seinem Haus nicht verzichten. Doch Naboth schlägt das Angebot des Königs aus. Nicht um den Preis hochzutreiben, sondern mit der Begründung, dass ihm das betreffende Stück Land als Erbteil von seinen Vorfahren übereignet worden sei. Nach einem Gesetz aus dem dritten Buch Mose darf ein solcher Erbbesitz tatsächlich nicht veräußert werden. Denn er gilt als ein Teil des Landes Kanaan, das Gott dem Volk Israel gegeben hat. Und jedes einzelne Stück Land ist als Anteil für eine ganz bestimmte Familie zu verstehen. Aus der Weigerung Naboths, seinen Weinberg an den König zu verkaufen, kann man aber auch den Stolz eines freien Bürgers heraushören. Über seinen Besitz hat der König keinerlei Entscheidungsbefugnis. Vers 4. Da kam Ahab heim, voller Unmut und zornig um des Wortes willen, das Naboth, der Jesreeliter, zu ihm gesagt hatte: Ich will dir meiner Väter Erbe nicht geben. Und er legte sich auf sein Bett und wandte sein Antlitz ab und aß nicht. Diese Reaktion ist eines erwachsenen Mannes und erst recht eines Königs vollkommen unwürdig. König Ahab schmollt wie ein kleiner Junge, der seinen Willen nicht bekommt. Und leider ist er mit einer Frau verheiratet, die ihm nicht ordentlich den Marsch bläst, sondern mit zärtlichen Worten Unterstützung zusagt. Ab Vers 5 wird berichtet: Da kam seine Frau Isebel zu ihm hinein und redete mit ihm. »Was ist's, dass dein Geist so voller Unmut ist und dass du nicht isst?« Er sprach zu ihr: »Ich habe mit Naboth, dem Jesreeliter, geredet und gesagt, gib mir deinen Weinberg für Geld, oder, wenn es dir lieber ist, will ich dir einen anderen dafür geben.« Er aber sprach: ich will dir meinen Weinberg nicht geben. Da sprach seine Frau Isebel zu ihm, du bist doch der König über Israel, steh auf und iss und sei guten Mutes. Ich werde dir den Weinberg Nabots des Jesreeliters verschaffen. Und sie schrieb Briefe unter Ahabs Namen und versiegelte sie mit seinem Siegel und sandte sie zu den Ältesten und Oberen, die mit Nabot in seiner Stadt wohnten, und schrieb in den Briefen, lasst ein Fasten ausrufen und setzt Nabot oben an im Volk und stellt ihm zwei ruchlose Männer gegenüber, die da zeugen und sprechen, du hast Gott und den König gelästert, und führt ihn hinaus und steinigt ihn, dass er stirbt. Soweit die Verse 5-10. Was hat es mit diesem Fasten auf sich, bei dem Nabot oben an im Volk sitzen soll? Nun, in besonderen Notsituationen wurde das Volk aufgerufen, zu fasten und Buße zu tun. Dazu gehörte auch eine Bußfeier, bei der das Volk Klagelieder anstimmte und öffentlich seine Schuld bekannte. Bei einer solchen Bußfeier soll Nabot einen Ehrenplatz bekommen und von zwei falschen Zeugen belastet werden. Ich lese weiter ab Vers 11. Und die Ältesten und Oberen, die mit ihm in seiner Stadt wohnten, taten, wie ihnen Isebel entboten hatte, wie sie in den Briefen geschrieben hatte, die sie zu ihnen sandte, und sie ließen ein Fasten ausrufen und ließen Nabot oben an im Volk sitzen. Da kamen die zwei ruchlosen Männer und stellten sich ihm gegenüber und verklagten Nabot vor dem Volk und sprachen, Nabot hat Gott und den König gelästert. Da führten sie ihn vor die Stadt hinaus und steinigten ihn, dass er starb. Und sie sandten zu Isebel und ließen ihr sagen, Nabot ist gesteinigt und tot. Als aber Isebel hörte, dass Nabot gesteinigt und tot war, sprach sie zu Ahab, steh auf und nimm in Besitz den Weinberg Nabots des Jesreeliters, der sich geweigert hat, ihn dir für Geld zu geben. Denn Nabot lebt nicht mehr, sondern ist tot. Als Ahab hörte, dass Nabot tot war, stand er auf, um hinabzugehen zum Weinberge Nabots des Jesreeliters und ihn in Besitz zu nehmen. Alles deutet also darauf hin, dass König Ahab doch noch zu seinem ersehnten Gemüsegarten kommt. Und wahrscheinlich denkt er sich, mit was für einer wundervollen Frau ich doch verheiratet bin. Sie liest mir jeden Wunsch von den Augen ab und setzt alle Hebel in Bewegung, um mich glücklich zu machen. Doch dann kommt dem König ein alter Bekannter in die Quere. Ab Vers 17 wird berichtet, aber das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbiter. Mache dich auf und geh hinab, Ahab, dem König von Israel zu Samaria entgegen. Siehe, er ist im Weinberge Nabots, wohin er hinabgegangen ist, um ihn in Besitz zu nehmen. Und rede mit ihm und sprich, so spricht der Herr, du hast gemordet, dazu auch fremdes Erbe geraubt. An der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. An dieser Stelle kommt mir ein Vers aus dem Neuen Testament in den Sinn, ein denkwürdiger Satz des Apostels Paulus. An die Christen in Galatien hat er geschrieben, irret euch nicht, Gott lässt sich nicht spotten, denn was der Mensch sät, das wird er ernten. Obwohl Paulus erst 900 Jahre nach Ahab und Elia lebte, handelt es sich hierbei um eine geistliche Wahrheit, die vermutlich schon immer gegolten hat. Denn wir brauchen nur an den Pharao zu denken, der zu jener Zeit in Ägypten regierte, als Mose geboren wurde. Er gab damals den Befehl, die männlichen Nachkommen der Israeliten zu töten, weil er Angst davor hatte, dieses Volk könnte ihm über den Kopf wachsen. Doch Jahrzehnte später wurde der Erstgeborene des Pharaos getötet, als die letzte der 10 Plagen über Ägypten kam. Gott lässt sich nicht spotten, was der Mensch sät, das wird er ernten. Diese Erfahrung musste auch König David machen, obwohl er ja ein Mann Gottes war. Er hatte eine Affäre mit Bathseba, einer verheirateten Frau. Das Kind, das aus dieser Verbindung hervorging, wurde den beiden schon bald wieder genommen. Und nun werden wir miterleben, wie König Ahab und seine Frau Isebel zur Rechenschaft gezogen werden. Wie eben schon gehört, prophezeit Elia dem König, an der Stätte, wo Hunde das Blut Nabots geleckt haben, sollen Hunde auch dein Blut lecken. Ich lese nun weiter ab Vers 20. Und Ahab sprach zu Elia, »Hast du mich gefunden, mein Feind?« Er aber sprach im Auftrag Gottes, »Ja, ich habe dich gefunden, weil du dich verkauft hast, Unrecht zu tun vor dem Herrn. Siehe, ich will Unheil über dich bringen und dich vertilgen samt deinen Nachkommen, und will von Ahab ausrotten, was männlich ist, bis auf den letzten Mann in Israel, und will dein Haus machen wie das Haus Jerobiams, des Sohnes Nebats, und wie das Haus Baschas, des Sohnes Ahias, um des Zornes willen, dass du mich erzürnt und Israel sündigen gemacht hast. Und auch über Isebel hat der Herr geredet und gesprochen, die Hunde sollen Isebel fressen an der Mauer Jesreels.« Soweit die Verse 20 bis 23. Obwohl ja eigentlich Isebel die Ermordung des Weinbergbesitzers Naboth veranlasst hat, wird König Ahab mitsamt seinen Nachkommen dafür haftbar gemacht. Wohl auch deshalb, weil er Naboth dazu gedrängt hat, sein Erbteil widerrechtlich an ihn abzutreten. Doch weil dieser Verkauf letztlich nicht zustande gekommen ist, hat sich der König sozusagen an das Unrecht verkauft, wie Elia es in Vers 20 ausdrückt. Bereits im nächsten Kapitel wird berichtet, auf welche Weise König Ahab tatsächlich zu Tode kommt. Und im zweiten Buch der Könige, Kapitel 9, geht es dann auch seiner Frau Isebel an den Kragen. Allerdings, die schrecklichen Prophezeiungen Elias lassen den König nicht völlig unberührt. Er lässt eine gewisse Bußfertigkeit erkennen. Deshalb heißt es in den beiden letzten Versen von Kapitel 21, »Und das Wort des Herrn kam zu Elia, dem Tischbitter. Hast du nicht gesehen, wie sich Ahab vor mir gedemütigt hat? Weil er sich nun vor mir gedemütigt hat, will ich das Unheil nicht kommen lassen zu seinen Lebzeiten, aber zu seines Sohnes Lebzeiten will ich das Unheil über sein Haus bringen.« Wir erreichen Kapitel 22, und wieder einmal werden wir daran erinnert, dass Israel schon seit einigen Jahrzehnten ein geteiltes Königreich ist. Während das Nordreich Israel von König Ahab regiert wird, herrscht im Südreich Juda der rechtschaffene König Josaphat. In Kapitel 22, in den Versen 1 und 2, wird berichtet, »Und es vergingen 3 Jahre, dass kein Krieg war zwischen den Aramäern und Israel. Im 3. Jahr aber zog Josaphat, der König von Juda, hinab zum König von Israel.« Kurze Anmerkung, wie schon vorher im Bibeltext, wird das Nordreich Israel häufig schlichtweg als Israel bezeichnet, weil immerhin 10 der insgesamt 12 Stämme dazugehören. Warum König Josaphat mit König Ahab Kontakt aufnimmt und dann sogar einen Bund mit ihm schließen will, ist eine interessante Frage. Denn in der Vergangenheit hatten sich das Süd- und das Nordreich wie Feinde verhalten. Doch das schien nun auf einmal Vergangenheit zu sein, weil Joram, ein Sohn Josaphats, eine Tochter Ahabs geheiratet hatte. Auf diese Weise ergab sich eine engere Verbindung zwischen den beiden Königshäusern. Worüber sich König Josaphat und König Ahab unterhalten, das erfahren wir nun ab Vers 3. »Und Ahab, der König von Israel, sprach zu seinen Großen, »Wisst ihr nicht, dass Ramoth in Gilead unser ist? Und wir sitzen still und nehmen es nicht dem König von Aram ab?« Und er sprach zu Josaphat, »Willst du mit mir ziehen in den Kampf gegen Ramoth in Gilead?« Josaphat sprach zum König von Israel, »Ich will sein wie du und mein Volk wie dein Volk und meine Rosse wie deine Rosse.« Die Stadt Ramoth in Gilead gehörte eigentlich zum Nordreich Israel, doch die Aramäer hatten sich die Stadt einverleibt. Nun wäre es eigentlich allein Ahabs Aufgabe gewesen, sie möglichst wieder zurückzuerobern. Doch aufgrund der verwandtschaftlichen Beziehungen bietet ihm Josaphat seine Hilfe an, zögert aber noch und will wissen, was denn wohl Gott von der ganzen Sache hält. Ich lese weiter ab Vers 5. Und Josaphat sprach zum König von Israel, »Frage doch zuerst nach dem Wort des Herrn.« Da versammelte der König von Israel Propheten, etwa 400 Mann, und sprach zu ihnen, »Soll ich gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder soll ich's lassen?« Sie sprachen, »Zieh hinauf, der Herr wird's in die Hand des Königs geben.« Josaphat aber sprach, »Ist hier kein Prophet des Herrn mehr, dass wir durch ihn den Herrn befragen?« Josaphat durchschaut also recht schnell, dass diese 400 Propheten, die König Ahab zusammenkommen lässt, entweder keine Propheten des wahren Gottes sein können oder zumindest in diesem speziellen Fall nicht den Willen Gottes kundtun. Deshalb fragt er, ob es denn keinen Propheten des Herrn mehr gebe. Ein einziger würde ja schon reichen. Weiter ab Vers 8. Der König von Israel sprach zu Josaphat: Es ist noch einer hier, Micha, der Sohn Jimlas, durch den man den Herrn befragen kann. Aber ich bin ihm Gram, denn er weissagt mir nichts Gutes, sondern nur Böses. Josaphat sprach: Der König rede so nicht. Da rief der König von Israel einen Kämmerer und sprach: Bringe eilends her Micha, den Sohn Jimlas. Der König von Israel aber und Josaphat, der König von Juda, saßen jeder auf seinem Thron in ihren königlichen Kleidern auf dem Platz vor dem Tor Samarias, und alle Propheten fingen an, vor ihnen zu weissagen. Tja, und dann erzählen all diese Propheten dem König Ahab das, was er gern hören möchte, nämlich, dass er ein guter und tapferer König sei, der die Stadt, die zurzeit noch von den Aramäern besetzt gehalten wird, ohne Schwierigkeiten zurückerobern werde. Weiter ab Vers 11. Und Zidkia, der Sohn Kenaans, hatte sich eiserne Hörner gemacht und sprach: So spricht der Herr, hiermit wirst du die Aramäer niederstoßen, bis du sie vernichtest. Und alle Propheten weissagten ebenso und sprachen: Zieh hin gegen Ramoth in Gilead, es wird dir gelingen. Der Herr wird's in die Hand des Königs geben. Und der Bote, der hingegangen war, um Micha zu rufen, sprach zu ihm: Siehe, die Worte der Propheten sind einmütig, gut für den König. So lass nun auch dein Wort wie ihr Wort sein und rede Gutes. Aha, denkt sich der Prophet Micha, der sonst eher für seine kritische Haltung dem König gegenüber bekannt ist. Wenn König Ahab nicht die Wahrheit hören will, dann werde ich ihm halt ein wenig Honig um den Bart schmieren. Und so antwortet Micha dem Boten, der ihn zu dem König bringen soll, weiter ab Vers 14, »So wahr der Herr lebt, ich will reden, was der Herr mir sagen wird.« Und als er zum König kam, sprach der König zu ihm: »Micha, sollen wir gegen Ramoth in Gilead in den Kampf ziehen, oder sollen wir's lassen?« Er sprach zu ihm: »Ja, zieh hinauf, es soll dir gelingen, der Herr wird's in die Hand des Königs geben.« Nanu, König Ahab ist verwirrt. Micha, der sonst eher wie ein Spielverderber daherkommt und angeblich stets unverblümt die Wahrheit sagt, schließt sich nun also dem Votum der anderen Propheten an? Das kann doch wohl nicht wahr sein. Macht sich Micha womöglich lustig über ihre Majestät? Ab Vers 16 wird berichtet, wie Ahab dem Propheten Micha einen strengen Verweis erteilt. Und der rückt dann schließlich heraus mit der Wahrheit. Der König entgegnete ihm: »Wie oft soll ich dich beschwören, dass du mir im Namen des Herrn nichts als die Wahrheit sagst?« Micha sprach: »Ich sah ganz Israel zerstreut auf den Bergen wie Schafe, die keinen Hirten haben. Der Herr aber sprach: Diese haben keinen Herrn, ein jeder kehre wieder heim mit Frieden.« Da sprach der König von Israel zu Josaphat: »Hab ich dir nicht gesagt, dass er mir nichts Gutes weissagt, sondern nur Böses?« Tja, ich frage Sie, was soll man von einem solchen König halten? Er will angeblich nichts als die Wahrheit hören. Doch wenn jemand all seinen Mut zusammennimmt und sie ihm sagt, dann verdächtigt er diesen Menschen gleich, ihm nur Böses zu wollen. Um den König auf sein widersprüchliches Verhalten hinzuweisen, erzählt ihm der Prophet Micha nun eine ziemlich seltsame Geschichte. In dieser Geschichte handelt Gott so, als wäre er ein irdischer König, der seine Bediensteten um Rat und Hilfe bittet. Micha sprach: »Darum höre nun das Wort des Herrn. Ich sah den Herrn sitzen auf seinem Thron und das ganze himmlische Heer neben ihm stehen zu seiner Rechten und Linken. Und der Herr sprach: Wer will Ahab betören, dass er hinaufzieht und vor Ramoth in Gilead fällt? Und einer sagte dies, der andere das. Da trat ein Geist vor und stellte sich vor den Herrn und sprach: Ich will ihn betören. Der Herr sprach zu ihm: Womit? Er sprach, ich will ausgehen und will ein Lügengeist sein im Munde aller seiner Propheten. Er sprach, du sollst ihn betören und sollst es ausrichten, geh aus und tu das. Soweit diese Geschichte, die Micha dem König erzählt. Mit Hilfe dieser Illustration, die die Entscheidungsfindung eines irdischen Königs nachzeichnet, soll Ahab verstehen, was um ihn herum passiert. Ab Vers 23 redet Micha nun wieder Klartext, indem er zu König Ahab sagt, nun siehe, der Herr hat einen Lügengeist gegeben in den Mund all deiner Propheten, und der Herr hat Unheil gegen dich geredet. Da trat herzu Zidkia, der Sohn Kenaans, und schlug Micha auf die Backe und sprach, wie ist der Geist des Herrn von mir gewichen, dass er mit dir redet? Micha sprach, wahrlich, an dem Tage wirst du's sehen, wenn du von einer Kammer in die andere gehst, um dich zu verkriechen. Der König von Israel sprach, nimm Micha und bring ihn zu Amon, dem Stadthauptmann, und zu Joasch, dem Sohn des Königs, und sprich, so spricht der König, diesen werft in den Kerker und speist ihn nur kärglich mit Brot und Wasser, bis ich mit Frieden wiederkomme. Micha sprach, kommst du mit Frieden wieder, so hat der Herr nicht durch mich geredet. Und er sprach, höret alle Völker. Im Grunde kommt es nun zu einer Situation, die jener ähnelt, als Elia vor dem versammelten Volk gegen die 450 Baalspropheten antrat. Schon damals hat sich Gott, wie gesagt, vor dem versammelten Volk als der einzige und wahre Gott erwiesen. Jetzt ist es Micha, der mit der Aufforderung »Höret alle Völker« die Menschen dazu aufruft, sich selbst ein Urteil zu bilden. An dem Sieg oder der Niederlage von König Ahab mögen sie erkennen, wer die Wahrheit gesagt hat. Ich lese weiter ab Vers 29. So zogen der König von Israel und Josaphat, der König von Juda, hinauf gegen Ramoth in Gilead. Und der König von Israel sprach zu Josaphat, ich will mich verkleiden und in den Kampf ziehen, du aber behalte deine königlichen Kleider an. Und der König von Israel verkleidete sich und zog in den Kampf. Aber der König von Aram, also der feindliche König, gebot den Obersten über seine Wagen, es waren 32, und sprach, ihr sollt nicht kämpfen gegen Geringe und Hohe, sondern allein gegen den König von Israel. Und als die Obersten der Wagen Josaphat sahen, meinten sie, es wäre der König von Israel, und wandten sich gegen ihn zum Kampf. Aber Josaphat schrie. Als aber die Obersten der Wagen merkten, dass er nicht der König von Israel war, wandten sie sich von ihm ab. Ein Mann aber spannte den Bogen in aller Einfalt und schoss den König von Israel zwischen Panzer und Wehrgehänge. Da sprach er zu seinem Wagenlenker, »Wende um und führe mich aus dem Kampf, denn ich bin verwundet.« Das heißt also, Ahab, der König des Nordreiches Israel, wird durch einen Zufallstreffer verwundet, der ihn zwischen Brustpanzer und Leibgurt trifft. Im Lauf des Tages verblutet er. Nach damaligem Verständnis ist das ein ziemlich unrühmliches Ende, denn wenn ein König stirbt, dann sollte es im Kampf gegen halbwegs gleichrangige Kämpfer geschehen. Doch die Obersten der Wagen haben kein Interesse am weiteren Schicksal Ahabs, weil sie ihn aufgrund seiner Verkleidung nicht sofort als König identifizieren können. Weiter ab Vers 35. Aber der Kampf nahm immer mehr zu an demselben Tage, und der König blieb im Wagen stehen gegenüber den Aramäern bis zum Abend, und das Blut floss von der Wunde mitten in den Wagen, und er starb am Abend. Und man ließ ausrufen im Heer, als die Sonne unterging, ein jeder gehe in seine Stadt und in sein Land, denn der König ist tot. Und sie gingen nach Samaria und begruben den König in Samaria. Und als sie den Wagen wuschen bei dem Teich Samarias, leckten die Hunde sein Blut, und die Huren wuschen sich darin, nach dem Wort des Herrn, das er geredet hatte. Der zuletzt vorgelesene Vers, Sie haben es wahrscheinlich gemerkt, bezieht sich nun wieder auf die Worte Elias, die er zu König Ahab geredet hatte, als er den Weinberg Nabots widerrechtlich in Besitz nehmen wollte. Ich lese weiter ab Vers 39. Was mehr von Ahab zu sagen ist, und alles, was er getan hat, und das Elfenbeinhaus, das er baute, und alle Städte, die er ausgebaut hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Israel. Also legte sich Ahab zu seinen Vätern, und sein Sohn Ahasja wurde König an seiner Statt. So viel also zu Ahab, dem König des Nordreiches Israel. Jetzt wird unser Blick noch einmal abschließend auf Josaphat gelenkt, den König des Südreiches Juda. Und Josaphat, der Sohn Asas, wurde König über Juda im 4. Jahr Ahabs, des Königs von Israel, und war 35 Jahre alt, als er König wurde. Und er regierte 25 Jahre zu Jerusalem. Seine Mutter hieß Azuba, eine Tochter Schilhis. Und er wandelte in allen Wegen seines Vaters Asa und wich nicht davon ab und tat, was dem Herrn wohlgefiel. Doch entfernte er nicht die Höhen, und das Volk opferte und räucherte noch auf den Höhen. Und er hatte Frieden mit dem König von Israel. Was aber mehr von Josaphat zu sagen ist und seine tapferen Taten, die er getan hat und wie er Kriege geführt hat, siehe, das steht geschrieben in der Chronik der Könige von Juda. Auch tat er aus dem Lande, was noch übrig war, an Tempelhuran, die zur Zeit seines Vaters Asa übrig geblieben waren. Soweit die Verse 41 bis 47. In den letzten Versen von Kapitel 22 wird noch erwähnt, dass Josaphat, der König des Südreiches Juda, wie einst König Salomo, durch Seehandel zu Gold kommen möchte. Aber die ganze Sache scheitert. Möglicherweise auch deshalb, weil Josaphat nicht mit Ahasja, dem Sohn des gottlosen Königs Ahab, zusammenarbeiten will. Offenbar hat Josaphat also dazugelernt. Denn nachdem Ahasja König des Nordreiches geworden ist, erweist er sich als genauso gottlos wie sein Vater Ahab. Mit dieser Sendung haben wir das Ende des ersten Buches der Könige erreicht. Beim nächsten Mal geht's nahtlos weiter mit dem zweiten Buch der Könige. Herzliche Einladung an Sie, dann auch wieder mit dabei zu sein. Dankeschön fürs Zuhören und Gottes Segen mit Ihnen.